Ich darf Sie herzlich grüßen an diesem Wintermorgen. Wir wollen uns heute in dem zweiten Teil unter der Thematik Zeichen der Zeit, welche Aufgabe hat die Gemeinde mehr mit der Innenlinie befassen. Ich habe gestern anhand der Offenbarung und einigen Ausschnitten aus den Endzeitreden Jesu auf die äußeren Momente hingewiesen, gerade angesichts der bedrohlichen Entwicklung in unserer heutigen Zeit, wo Kriege und Kriegsgeschrei uns so nahe rücken, dass wir ja an jenes Wort Jesu erinnert werden, dass Kriege und Kriegsgeschrei sein müssen, aber das eigentliche Ende oder die Letztzeit, die letzte Jahrwoche, die ist damit noch nicht gekommen. Das sind erst, wie es auch unser Bruder Buch sagte, die Anfang der Wehen. Und letztlich dienen diese Wehen dazu, dass Israel herausgeboren wird. Und weil wir diese äußeren Zeichen sehen, ist ganz klar für uns, dass alles anfängt zu geschehen. Wenn es anfängt zu geschehen, dann sollen wir unsere Häupter erheben und wir sollen uns darauf einstellen, ihm zu begegnen, auf den wiederkommenden Herrn zu rechnen. Ich lese jetzt aus 2. Thessalonicher 2 einige Verse, die uns leiten sollen, wo es um die Innenlinie geht. Denn der Apostel Paulus spricht nur von der Innenlinie. Das Einzige, was gemeinsam ist mit den Zeichen, die für Israel gegeben sind, ist die Verführung. Und in dieser frommen Verführung stehen und leben wir ständig. Das werde ich nachher auch nochmal nachweisen. Und wir müssen uns darauf einstellen, damit wir nicht von dem Lichtsengel verführt werden. Also 2. Thessalonicher 2, Vers 1 an dem zweiten Kapitel. Wir ersuchen euch aber, Brüder, wegen der Anwesenheit, der Parousie unseres Herrn Jesu Christi und unserer Entrückung oder Hinversammlung zu ihm, damit ihr nicht so schnell erschüttert werdet, aus eurem Sinn noch bestürzt seid, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns, als ob der Tag des Herrn gegenwärtig sei. Der Tag des Herrn, das müssen wir also beachten. Und der ist ja im Alten Testament vorausgesagt, der ist nicht das besondere Geheimnis. Jener Tag des Zornes der Rache, der auch mit der Drangsal Jakobs zusammenhängt und der den Höhepunkt findet in der letzten Hälfte der 70. Jahrwoche. Also um diesen Tag des Herrn geht es. Niemand soll euch da täuschen auf irgendeine Weise, denn sollte nicht der Abfall zuerst kommen und enthüllt werden der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Untergangs oder des Verderbens, der da widerstrebt und sich überhebt über alles, was Gott benannt werden wird oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt, den er weiß aufbringend, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht, dass ich, als ich noch bei euch war, euch dieses sagte? Und dann wird in den folgenden Versen das Aufhaltende beschrieben, auf das möchte ich auch noch eingehen, und es wird charakterisiert, dass dieser letzte Endzeitmensch mit Zeichen und Wundern viele verführen wird. Es kann also nicht so sein, ich habe es gestern Abend angedeutet, wie ein Bruder sagte, dass Gorbatschow, weil er das Mahlzeichen ja an der Stirn hat, der sei, der nun der Antichrist wäre. Denn ein Atheist, ein Kommunist kann keine Zeichen und Wunder tun. Wir merken, hier kommt jemand als frommer Verführung, der sich nachher sogar in den Tempel setzt. Und in den Tempel setzen kann sich nur der, der auch etwas mit dem Gesetz zu tun hat, der aber innerlich das Gesetz ablehnt. Und der Ausdruck Gesetzlose hat es immer zu tun, auch mit Israel. Und ich denke, das kann man hier vermuten, dass es ein Jude sein wird, westlicher Prägung. Nun, das wird sich herausstellen. Wir müssen vor allen Dingen auf das achten, was hier angedeutet ist mit Abfall, mit dem, was antichristliches Wesen ist, denn Johannes sagt, das antichristliche Wesen war ja damals schon in der Welt. Viele Antichristen, aber es kommt einmal der Antichrist. Wir wollen uns also zunächst nochmal mit dieser Abfallsituation befassen, dann das Aufhaltende ansprechen und wie wir als Gemeinde darin eine Funktion haben und unsere Naherwartung, wie ich es gestern Abend schon getan habe, noch einmal besonders ins Blickfeld rücken. Abfallen kann ja nur etwas, was irgendwo mal dran war. Darum meine ich, müssten wir hier differenzieren. Ich bin der Auffassung, dass es drei Ebenen des Abfalls gibt, genauso gut, wie es drei Ebenen der Offenbarung Gottes gibt. Die erste Ebene der Offenbarung Gottes ist die in der Schöpfung und im Gewissen. So gab es auch eine Haushaltung nach dem Sündenfall bis hin zu der Sintflut. Da war das Gewissen das Entscheidende, keine weitere Offenbarung. Das Gewissen ist eine neutrale Instanz, aber nicht absolut und wird geprägt von vielen Faktoren, von Erziehung, von religiöser Beeinflussung, von Anlagen, von der psychischen Struktur, von all den soziologischen Gegebenheiten, und da könnte man vieles aufführen. Nur der, der geprägt ist vom Worte Gottes und vom Heiligen Geist, wird ein geschärftes und kein verwirrtes Gewissen haben. Der wird auch da, Gott gewollt, zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Es gibt auch ein böses Gewissen. Leider machen sich viele Verbrecher kaum Gedanken darüber. Es gibt doch so hartgesottene Sünder, wie man zu sagen pflegt, dass sie gar keine Reue empfinden. Und auch der Diktator in Bagdad wird wahrscheinlich, weil er sich in falscher Weise, denke ich, auf den Koran bezieht, kaum Gewissensbisse haben. Das ist doch eine merkwürdige Sache. Aber das Gewissen ist eine Instanz, und auf dieser Offenbarungsebene, nach Römer 1 und 2, wird der Mensch auch danach einmal gerichtet werden. Da geht es nicht um Errettung und Verlorensein, sondern wie man nach diesem Gewissen handelt. Und auch im Hinblick auf die Schöpfung. Die Schöpfung ist ein Beweis dafür, dass Gott existiert. Und sehen Sie mal, wie wir da schon in dem Abfall leben. Die Evolution, jene grausame Theorie, die auch empirisch, wissenschaftlich gar nicht zu beweisen ist, sie treibt ihr Unwesen und hat die Menschen verführt. Wenn da schon der Abfall ist, dass die Menschen nicht mehr diesen großen Schöpfergott erkennen, spüren wir, wie weit wir auch in der geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Entwicklung vorangekommen sind. Nicht, oder wenn die bekannte Feministin, ich habe sie oft zitiert, Helga, jetzt Elga Sorge, sagt, ich bin Göttin, dann ist das erschütternd. Dann merken wir etwas von dem Abfall. Oder wenn man jetzt auch schon gleichgeschlechtliche Partner traut und auch selbst bei uns in der Bundesrepublik erwägt, ob das gesetzlich möglich sei, dann ist das Abfall auf dieser untersten Ebene. Ganz zu schweigen von dem, was wir gestern schon angedeutet haben, Terror, Gewalt, das alles nimmt zu. Es gibt doch kaum eine Region in dieser Welt, die irgendwie befriedet ist. Wir können dankbar sein, dass wir noch relativ in einer äußeren Sicherheit hier leben. Und am schlimmsten ist der moralische Verfall. Die sexuelle Perversität ist schaurig. Wir werden nachher auf Sodom und Gomorra nochmal eingehen. Sodomie hat ja den Namen von dort, wenn es um die gleichgeschlechtlichen perversen Beziehungen geht. Und Sodomie ist heute gang und gäbe und wird durch die Massenmedien propagiert und offiziell sogar noch sanktioniert und legitimiert. Ich will nur ein paar Dinge nennen, damit wir das immer wieder uns vor Augen führen, wie weit dieser Abfall eigentlich schon gediehen ist. Hexenkult, Satanismus, ich habe gestern darauf hingewiesen, wie bei uns in unserem kleinen Dorf ein 14-jähriger Junge sich ganz bewusst als Satans Diener weiß und entsprechende Schritte unternimmt, um die Konfirmanden zu stören. Es ist also gar keine Gottesfurcht mehr da. Der Mensch, das Maß aller Dinge, und die Rebellion gegen Gott wird am Ende ja wiederum stattfinden. Das, was einmal war, sagt der Salomo in den Sprüchen, das wird sein. Und das, was sein wird, ist schon gewesen. Nur in der Ausreife ist es konzentrierter, stärker, massiver und globaler. Diese Verwirrung ist überall da. Diese babylonische Sprachenverwirrung geht auf die Verwirrung im Innersten zurück. Das müssen wir also auf dieser Ebene ganz klar erkennen, wie wir also hier einen Abfall zu verzeichnen haben. Das Zweite, dann hat sich Gott geoffenbart, das wird auch im Römerbrief dargestellt, auf der Gesetzesebene Israel gegenüber. Da geht es um Unterweisung, die Tora, und im weitesten Sinne ist es die religiöse Unterweisung, die durch das Wort Gottes in unserem Raum geschehen ist. In dem sogenannten christlichen Abendland, ich weiß, dass es keine christlichen Völker gibt, aber immerhin war etwa auch eine Justiz, die sich an den 10 Geboten orientierte, gottgewollter als das, was heute in der Aufweichung der Gesetze, denken Sie an den Paragraphen 218, geschieht. Nicht? Und Luther hat selbst mal gesagt, hätte ich geahnt, was den Massen, die er nun aus der katholischen Kirche herausgeführt hat, nachher so alles vorschwebte und wie sie meinten, ihren Glauben praktizieren zu können, wie sie ja in die Anarchie gerieten, er hätte sie lieber unter dem Joch des Papstes gelassen. Also in mancher Weise ist schon ein äußerer Druck oft besser als eine Anarchie, oder wie ich in der Pädagogik ja auch erfahren habe, so ein Laissez-faire-Stil, antiautoritäre Erziehung. Nicht? Da doch mehr autoritär als das Gegenteil. Warum? Weil der Mensch von sich aus das Gute nicht sieht und auch nicht praktizieren will. Wir haben seit der Aufklärung also diesen Abfall weg vom Worte Gottes. In den Kirchen gab es eine liberale Verkündigung. Wir haben heute durch die kritizistische Methode Bibelkritik üben leider eine so negative Saat, die aufgeht. Da kann jeder von den Kanzeln herunter alles sagen und alles verkündigen. Aber wo jetzt, das da unten im Süddeutschland passiert, ein Religionslehrer aus der Kirche austrat und sich einer Freikirche anschloss, da wurde ihm verboten, Religionsunterricht zu geben. Ich weiß ja nun, weil ich diesen Bereich kennengelernt habe, was da alles praktiziert wird. Ich habe zum Beispiel mal eine Referendarin besucht im Religionsunterricht, die hat ein Gedicht von Bert Brecht behandelt, kein Wort von Gott, von Jesus. Das alles lässt eine Kirche zu, aber wenn einer den Glaubensweg geht und sich einer Freikirche anschließt, nicht, dann darf er keinen Religionsunterricht mehr geben. Merken Sie denn nicht, wo das alles hinführt? Das ist der Abfall auf dieser zweiten Ebene. Und worüber äußern sich denn unsere meisten Kirchenführer und Bischöfe? Doch nur über die Politik. Das können die Politiker oft besser. Anstatt die Menschen mal zur Buße aufzurufen, dass sie an Jesus Christus glauben, dass sie sich versetzen lassen aus dem Reich der Finsternis hinein, das Reich des Sohnes seiner Liebe, das hören sie doch offiziell kaum. Oder bin ich dazu negativ? Sicher gibt es hier und da auch mal mahnendes Wort, gerade in Baden-Württemberg, bei uns vielleicht hier, auch im Siegerland, ist es noch besser. Wir haben Gott sei Dank einen gläubigen Pfarrer und gläubigen Vikar, da bin ich dankbar. Das wollen wir auch anerkennen. Aber insgesamt ist es doch so, dass wir da von den Kirchen leider nicht diese biblische Verkündigung vernehmen, wie das sein müsste. Oder Sie haben es auch vernommen, dass im hannoveranischen Raum jemand, der klar evangelisierte, der Kirchenbesuch nahm zu, diese Gemeinde verlassen musste, aufgrund seiner bibeltreuen Verkündigung. Das sind all die Dinge, die wir heute beobachten müssen. Ich will aber auch auf dieser Ebene nicht weiter fortfahren, nur noch einen Hinweis geben. Auch in Israel gibt es das ja. Sie haben sicher durch die Medien vernommen, dass Ehe die kriegerischen Auseinandersetzungen auch mit dem Abfeuern der Scud-Raketen Israel trafen, da so von einigen Weltuntergangspartys veranstaltet wurden. Nicht? Sowas ist doch auch makaber in Israel. Das ist auch die andere Seite. Es ist nicht so, dass in Israel alle orthodox gläubig wären und noch mit dem Jehova-Gott rechneten. Der größere Teil lebt wie hier in der Abfallsregion. Und es gibt auch da Bestrebungen seitens amerikanischer Juden, dieses Israel politisch und kulturell so groß zu machen, dass dieser Staat im Vorderen Orient Machtpolitik betreiben kann. Das ist die andere Seite, das müssen wir sehen. Darum dürfen wir keine Israel-Euphorie haben. Wir müssen sehen, dass Gott mit Israel zu seinem Ziel und Zweck kommt, aber auch durch Gerichte. Und es gibt einige Frühfeigen an diesem Feigenbaum Israel-Juda. Nun das Dritte, der Abfall, der auch hineingeht bis in die gläubigen Gemeinden. wie viel Nöte oft, Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, wie viel Lauheit und Trägheit. Genau das, was unser lieber Bruder aus 1. Thessalonicher 5 vorgelesen hat, ist oft, nicht überall, aber auch da in evangelikalen Kreisen zu registrieren. Lauheit und Trägheit. Das Kennzeichen der Finsternis und der Nacht ist Schlaf und Unnüchternheit. Wie viel schläfriges Wesen, wie wenig Hingabe und Treue. Bei uns, da registriere ich das, da kommen die Leute zur Bibelstunde, wann sie Lust haben. Keine Kontinuität, nicht das, was in Apostelgeschichte 2 geschrieben steht. Sie blieben beständig. Beständig im Worten der Gemeinschaft, im Gebet. Unnüchternheit. Soll ich Ihnen etwas mal vorlesen von der Unnüchternheit, wie sie teilweise auch in manchen Kreisen praktiziert wird? Da hat jemand eine Vision und weist auf diese außergewöhnlichen Wunder hin. Ich komme nachher nochmal darauf, will es aber an dieser Stelle schon mal tun. Da schreibt jemand, gegen Ende dieses Zeitraums, den diese Vision, die er hat, der Betreffende, umspannt, wird der Leib Christi wie ein großer, mächtiger Strom sein, der sich so frei und ungehindert bewegen wird wie der Wind. An einem Tage werden Treffen in großen Hallen und Stadien stattfinden, am folgenden Tag dann wieder im Stadtpark oder in Privathäusern. Große Versammlungen, bei denen die ganze Stadt auf den Beinen ist, werden spontan entstehen. Ungewöhnliche Wunder werden die Regel sein, und solche, die heute noch die Ausnahme sind, werden dann ganz selbstverständlich schon von jungen Gläubigen gewirkt werden. Den Heiligen werden Erscheinungen von Engeln vertraut sein. Und manchen wird für längere Zeit die sichtbare Herrlichkeit des Herrn im Gesicht anzusehen sein, während die Kraft Gottes in besonderer Weise durch sie wirksam wird. Klingt gewaltig, klingt fromm. Und was sagen Sie dazu? Verführung. Ist das für das Ende dieses Äons verheißen? Wird Gott durch Massen seine Heilsgeschichte bauen? Hier haben wir ja gelesen, Zeichen und Wunder werden kommen. Es sind schon Erscheinungen, wenn man also die Situation in dem christlichen Lager verfolgt, die uns nachdenklich machen müssen. Und das eben in der Ausreife-Situation global. Ich will anhand der vier Briefe ganz kurz, die der Apostel Paulus geschrieben hat, die Gefahren nochmal ausdeuten und präzisieren. Jene Situation trifft mehr für den korinthischen Typ. Das war eine charismatische Gemeinde. Wir wollen Erkenntnis und Geistesgaben gar nicht gering achten. Die hat Gott auch für diesen Äon dem Leib des Christus zugeordnet. Das steht eindeutig in 1. Korinther 12. Aber wenn die Gaben in den Mittelpunkt rücken, dann sagt Paulus in 1. Korinther 13, und ich hätte der Liebe nicht, das heißt, wenn Christus nicht das Zentrum ist, ist das alles nichts. Das kann aber auch bei der Erkenntnis so sein. Ich kann alle Erkenntnis haben, habe die Liebe nicht, ist das nichts. Und Paulus sagt gerade im 2. Korintherbrief, ich fürchte um euch, dass ihr einen anderen Jesus und einen anderen Geist annehmet. So wie nämlich die Schlange Eva verführt hat, besteht die Gefahr auch bei den Korinthern. Was bringt nun Paulus in diese Gemeinde als Antwort hinein? Er sagt, es geht um das Kreuz. Der gekreuzigte Christus muss das Fundament sein, muss der Weg sein und auch das Ziel sein. Und dann wird Gott durch seine Auferstehungskraft, das sagt er in 1. Korinther 15, auch die Gläubigen hineinnehmen in seine Gemeinschaft und das gottgewollte Ziel realisieren. Was war bei der Gemeinde der Galater das Problem? Rückfall ins Gesetz. Und die Potenzierung des Gesetzes steht in 1. Timotheus Kapitel 4. Verführerische Geister, die da gebieten, nicht zu ehelichen und bestimmte Speisen nicht zu genießen. Das gibt es heute. Wo man vegetarisch lebt und meint, das sei eine höhere Art der Heiligung. Vegetarisch aus Gesundheitsgründen leben ist eine andere Sache. Ich kenne dort im süddeutschen Raum eine Gemeinschaft, die weit verbreitet ist, ja, wo man bestimmte Fischarten nicht essen darf, kein Schweinefleisch und. Und da wirken solche Geister hinein. Eine Autorität, wer da ausbrechen will, der wird mit schlimmen gesetzlichen, ja fast unmenschlichen Maßnahmen zur Raison gebracht. Und da muss Paulus sagen, besteht in der Freiheit des Christus. Diese Entwicklung haben wir in der Ausreifezeit. Dann, was war in der Gemeinde zu Kolosse das Problem? Die Kolosser, einige gingen in Demut und Geistlichkeit der Engel einher, hatten Visionen und beriefen sich dann auf Feiertage, Sabbate und Neumonde. So in meiner Nachbarschaft wohnt eine liebe Schwester, die gab mir, ich habe es wohl hier auch schon mal erwähnt, ein dickes Buch von der Begründerin der Siebentagsadventisten. Wenn Sie das lesen, da ist viel von Jesus Christus die Rede. Aber dennoch, ganz raffiniert, entscheidend ist nachher das Halten des Sabbats. Wir werden einmal danach gerichtet, ob wir den Sabbat treu hielten oder nicht. Ja, Verführung. Jene Engelmächte, die auch heute sich vorbereiten, die Menschheit zu verführen und besonders die Frommen. Universelles Leben, ein weiteres Beispiel, eine Prophetin, die ständig mit einem Geist, mit dem Immanuel Kontakte hat, dient als Medium und vermittelt Botschaften. Es gibt zig Gemeinden schon in der Bundesrepublik, die auf dieser Linie laufen. Engelmächte, Verführung, ganz zu schweigen von den Anthroposophen. Und was war das Problem bei den Philippern? Da lag es wieder anders. Die Philipper standen in der Gefahr, sich selbst zu verwirklichen, Feinde des Kreuzes zu werden. Der Bauch war ihr Gott, der Lebensstandard also Nummer eins. Und zweitens, die Ehre bei den Menschen. Die Gefahr ist immer da. Als ich bei der Einweihung des Saales in Langensteinbach war, da sagte der Heinz Schumacher, wenn ich ein Grußwort hätte sagen dürfen oder sollen, dann hätte ich gesagt, ich freue mich darüber, aber werdet nicht zu groß hier. Ja, die Mahnung müssen wir uns alle immer wieder sagen lassen. Liebe zur Welt, Ehre bei den Menschen. Ist es nicht so, dass oft auch in gläubigen Kreisen, wenn Leute mit Titeln kommen, sie besonders hofiert werden? Ach, der Professor sowieso hat das gesagt, der spricht auch hier. Und der Doktor sowieso. Wir kennen das alles, nicht? Vorsicht, liebe Brüder und Schwestern. Das war die Gefahr bei den Philippern. Feinde des Kreuzes, nicht Feinde Jesu. Die haben an den Jesus, der für sie starb, geglaubt. Aber wie ich es oft betone, und in der Gefahr stehen wir, Jesus, den lassen wir am Kreuz hängen, aber unser Ich sitzt weiter auf dem Thron. Christus auf dem Herzensthron und der alte Mensch gekreuzigt, das ist der Positionswechsel. Und in diesen Gefahren stehen wir und da gibt es Abfall immer wieder und wir müssen, wenn wir stehen, wohl daran denken, dass wir auch fallen können. Wer selbst sicher ist, der steht in der Gefahr. Liebe Brüder und Schwestern, ich will nicht hier in falscher Weise Mahnungen weitergeben, die an den alten Menschen appellieren, aber es stehen nun mal die Ermahnungen auch in den Briefen des Apostels. Wandelt würdig der Berufung. So möchten wir also auf diese Abfallsituation achten und sie ist vorhanden. Sie nimmt weiter in diesem gegenwärtigen bösen Äon zu. Und das Schlimmste, ich sage es nochmal, ist die religiöse Verführung. Und die Verführung, die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist immer die gefährlichste. Satan verstellt sich als Lichtsengel. Als brüllender Löwe haben wir ihn oft kennengelernt. Aber als Lichtsengel, da müssen wir immer wieder Acht geben. So, das wäre nun das Erste, dass wir die Kennzeichen des Abfalls registrieren. Zweitens, welche Aufgabe hat nun die wahre Gemeinde, der Leib des Christus? Ich bin übrigens der Meinung, die Jesus Christus erwählt hat vor dem Niederwurf, vor Grundlegung der Welt, die er gerecht und herrlich gemacht hat, die werden nicht abfallen. Lässt er auch ein Glied, welches er nicht nach sich zieht. Abfallen wird alles, was sich irgendwie in diesem Lichte mal sonnte, Sagt nicht, dass der Herr Jesus, ihr wollt in diesem Lichte, das er auch dargestellt und verkündigt hat, eine Weile fröhlich sein, aber nicht durchdringen bis zum Herrn selber. Keine Bekehrung wie in 1. Thessalonicher 1, weg von den Abgöttern hin zum lebendigen Gott. Bekehrt, ihm zu dienen und auf ihn zu warten. Ich glaube, der Herr, das steht ja auch in 1. Thessalonicher 5, ist treu, der das angefangene Werk auch vollführen wird. Aber das ist kein Ruhekissen, sondern wir sollten gerade dadurch angesprochen werden. Und sehen Sie, nun wollen wir einen Blick auf das Aufhaltende einmal werfen. Und ich möchte die Situation von Sodom und Gomorra einmal aufgreifen und benutzen, um anhand von 4 Menschentypen aufzuzeigen, wie man sich in der Endzeit, in der Katastrophensituation verhalten kann. Sicher zielt diese Katastrophe auch auf das Ende, aber es gibt ja Vorerfüllungen, Zwischenerfüllungen. Nicht? Wenn wir anschauen, was in der gegenwärtigen Zeit sich vollzieht, sollen wir unsere Blicke aufwärts richten. Da waren die Bewohner von Sodom verderbt, innerlich total zerrissen, pervers in ihrer Verhaltensweise. Ich habe schon angedeutet, der Begriff Sodomie kommt von dort. Die wollten ja diese Engelboten, von denen sie der Meinung waren, es seien auch Menschen, die wollten sie ja haben, um sich an ihnen zu vergehen. Die haben ja den Lot zwingen wollen, diese Männer herauszugeben. Schaurige Verirrungen, die sich da kundtagen. Und das haben wir heute auch. Und Gott kann, liebe Brüder und Schwestern, auf eine solche Art der Verderbtheit, kann er das Gericht nicht zurückziehen. Ich darf hier nochmal einflechten, was ich gestern Abend gesagt habe. Wenn ich das also lese, wie gläubige Menschen, Kirchenführer, viele nun sagen, Krieg kann nicht im Plane im Sinne Gottes sein. Wir müssen beten, dass es keinen Krieg gibt. Wenn ich die Ursache nicht bekämpfe, dann ist das ein Widerspruch. Wenn die Betreffenden ja zur Umkehr aufrufen würden, wie das ein Jona in Ninive getan hat, dann könnten auch Gerichte aufgeschoben werden. Wir wissen aber auch, das Gericht ist nur aufgeschoben worden in Ninive. Gott will nicht, wenn bußfertige Menschen da sind, umkehren. Das wollte er sogar auch in Sodom und Gomorra nicht. Wenn er doch 10 Gerechte gefunden hätte, die waren noch nicht einmal vorhanden. Und dann muss Gott um seine Heiligkeit und Gerechtigkeit willen mit Gericht antworten. Freilich, ich sage es immer wieder, Gericht ist nie Endziel, nicht Endzweck, ist Durchgang. Gott will in Gerichten nicht hinrichten, sondern herrichten. Auch das schaurigste Gericht, das haben wir gestern vom Lamm her gehört, ja, wird er zum Ziele, zum Siege führen. Das Lamm ist die Garantie dafür, dass Gericht zur Herrlichkeit wird, durch Gericht zur Gnade. Das müssen wir im Zusammenhang sehen. Und dennoch ist hier bei Sodom und Gomorra Gottes Zeitplan gekommen, diese Stadt zu vernichten. Es gibt aber noch eine Möglichkeit der Buße, der Umkehr, ähnlich wie das ja auch vor der Sintflut geschehen ist. Denken wir auch daran nochmal. 120 Jahre lang predigt jemand im Auftrag Gottes Buße und die Menschheit ändert sich nicht. Übrigens kommt das nochmal ähnlich, ja. Selbst ein Engel, der nachher das äonische Evangelium zu verkündigen hat, das nur heißt, fürchtet Gott. Da geht es gar nicht um Glauben an Jesus Christus, sondern nur um die Gottesfurcht. Auf der untersten Ebene der Offenbarung, dann wäre schon manches in den Gerichtskatastrophen von Gott aus verändert worden. Aber Gott wusste, die Menschheit lässt sich nicht zur Buße führen. Sie taten nicht Buße, sondern im Gegenteil, sie rebellieren nachher umso mehr, um gegen das Land Krieg zu führen. Das ist der Mensch. Und so auch in Sodom und Gomorra. Das Gericht ist also beschlossen. Und wir werden auch die letzten Endzeitkatastrophen nicht wegbeten können. Liebe Brüder und Schwestern, so sehr wir mitleiden, wenn wir das Chaos sehen, auch die irakischen Menschen sind Menschen, für die wir eintreten dürfen. Wir sollen ja für alle Menschen beten. Wir wissen aber, dass erst am Ende, wenn Gott sein wird, alles in allen, das Gebet erhört wird. Und nun wollen wir das andere extrem sehen im positiven Sinne. Da gab es nur einen einzigen, der so in den Wegen Gottes wandelte, trotz mancher Fehler. Weil er ja eine besondere Berufung hat, das war Abraham. Dieser Abraham wusste übrigens, dass die Katastrophe kommt. Wie kann Gott seinem Freund Abraham etwas verbergen? Sehen Sie, und so denke ich, dass Gott dem einen, dem Körper, der dem Leib des Christus, offenbart, was kommt. Alle anderen sind doch blind. Ist es nicht erschütternd, dass die Menschheit angesichts dieser Katastrophe nicht die Konsequenz zieht? Wie müsste denn die Konsequenz heißen? Nicht auf die Straßen gehen, für Frieden demonstrieren. Das ist der falsche Weg. Umkehren zu Gott. Buße tun. Nichts davon. Abraham kennt Gott, kennt den Plan. Und das sind Geheimnisse. Und Gott hat der Gemeinde auch Geheimnisse erschlossen. Den Willen Gottes, wenn wir auch nicht alle Einzelheiten wissen. Aber wir wissen eben, dass jetzt nicht Friede sein kann auf Erden. Und dass das, was im Golf geschieht, im Nahen Osten, nur der Anfang der Wehen ist. Es ist nicht der letzte Krieg dort. Wenn es auch jetzt nochmal Frieden geben würde. Ich sage es nochmal für die, die gestern nicht da waren. Es wird noch einmal Krieg geben. Man muss unterscheiden zwischen den Völkerschaften rings um Israel und dann nachher allen Nationen. Es werden die Völkerschaften rings um Israel noch einmal Israel attackieren. Und eher kommt, wird sogar ein Teil von Jerusalem nochmal eingenommen werden und geplündert werden, die Frauen geschändet. Leider steht das Israel noch bevor. Und da dürfen wir keine falsche Israel-Beurteilung haben. Und der letzte Krieg, Armageddon, Wien, auch die Zeugen Jehovas übrigens sehen, der wird kommen. Und das wird das größte Völkermorden werden. Ja, da ist Sodom und Gomorra ein Typus, aber nur als Schatten. Als ein Typus, zwar in der Schaurigkeit des Gerichtes, so furchtbar, aber nicht global. Und Abraham weiß es, und er liegt vor Gott. Er ringt. Muss allerdings erfahren, dass Gott das Gericht nicht aufheben kann, weil die Stadt so verderbt ist. Und ich werde nachher noch einmal die Konsequenz auch für uns von diesem Abrahams Verhalten aufzeigen. Aber ich will dann noch schildern, Lot. Lot war ein Gerechter, nach den Aussagen des Petrus. Und er wird auch in Hebräer 11 genannt. Er war ein Gerechter. Aber er hatte eine andere Aufgabe und Funktion als ein Abraham. Lot wird nicht für uns als Glaubensvorbild hingestellt, sondern Abraham. Er entschied damals nach dem Augenschein. Er wählte die grünen Auen, die schöne Ebene, hat nach seinem Profit und Vorteil kalkuliert. Und dann denke ich, hat er die Argumentation vertreten, die wir heute auch des Öfteren hören. Wir müssen doch was tun. Suche der Stadt Bestes. Wir müssen kommunalpolitisch tätig sein. Christen in die Politik. Ja, was sind solche? Wir wollen sie nicht abqualifizieren. Das sind solche Lutz-Typen. Aber es geht gefährlich am Abgrund entlang, ja? Wenn nicht der Abraham wäre. Wenn er nicht den Lutz gewarnt hätte. Die Katastrophe kommt. Und er lässt Lutz sagen unter Familie. Leider lässt sich die ganze Familie nicht retten. Die Schwiegersöhne sind so mit dem Geist Sodom und Gomorras verbunden, dass sie der Katastrophe entgegengehen. Der Riss geht durch die Familien auch am Ende dieses Äons. Leider, sagt auch Jesus schon im Hinblick auf die Parousie für Israel. Zwei werden auf einem Feld sein, in der Mühle mahlen, auf dem Lager liegen, da geht die Scheidung mitten durch. Auch durch Lots Familie geht die Scheidung. Und wir sehen nachher, es kommt noch schlimmer. Lot wird gewissermaßen wie ein Brand aus dem Feuer errettet. Sagt das nicht Judas auch, wie ein Brand aus dem Feuer? Und sagen wir mal, möchten wir, und jetzt wird es für uns auch nochmal kritisch, aber im positiven Sinne, möchten wir nicht nur solche sein, die nach 1. Korinther 3, weil wir irgendwie an Jesus auf das Fundament gebaut haben, wie ein Brand als Gerettete herauskommen, aber Holz, Heu stoppeln,
Sind das Ergebnis unseres Lebensweges und nicht Gold, Silber, Edelsteine? Oder was sagt Paulus den Philippern, obwohl sie die herrliche Botschaft der Auswahl der Gemeinde mit all den Zielen gehört haben, ihr werdet Verderben ernten, wenn ihr Feinde des Kreuzes seid? Möchten wir, weil wir die herrliche Berufung haben als Glieder am Leib des Christus, auch in der Gnade leben, die uns verändert? Das ist doch die herrlichste Gnade, wenn wir nicht die Alten sein brauchen, wenn wir eingeführt werden dürfen in die Pläne Gottes und nicht wie ein Lot nur soeben vor der Katastrophe errettet werden. Und der vierte Typ ist Lots Frau. Den Anfang gemacht, ausgezogen, aber im Innersten des Wesens nicht gelöst von dem Geiste Sodoms, nicht gelöst von Hab und Gut. Falscher Rückblick. Gestern Abend habe ich über den Positiven gesprochen. Rückblick auf das Fundament. Das ist eine Warnung. Nicht? Und wir haben ja Lots Weib gesehen, nicht? Als ein vermeintliches Relikt. Wer dort unten schon mal am Toten Meer war. Übrigens eine Gegend, ich möchte nicht da wohnen. Ne? Ist wirklich tot am Toten Meer. Lots Weib ist sicher eine Mahnung. Vier Typen, wie sie angesichts des Untergangs beschrieben werden. Und ich möchte uns auch nochmal die Frage zurufen, wie stehen wir? Welche, die Lot gleichen, die nur soeben herausgerettet werden, oder die doch auf der Abrahamsspur wandeln? Und ich denke, in Römer 4 wird das Kriterium genannt, nämlich: Abraham wusste aufs Allergewisseste, dass das, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Das ist die Grundlage. Nicht primär aktiv sein und hier und da die Welt verbessern wollen. Bitte, wo wir eine Aufgabe haben, sollen wir sie wahrnehmen. Und das will ich jetzt nochmal sagen. Wie können wir die Aufgabe gottgemäß wahrnehmen? Nur dadurch, dass wir zunächst einmal auf Gott schauen und ihn fragen: Herr Gott, was hast du denn vor? Nicht selbst in eigener Regie jetzt irgendetwas aktivieren wollen. Abraham blieb vor Gott. Er hat mit ihm gerungen und hat mit ihm verhandelt und kriegt dann auch Antwort. Und er kann beten, dass wenigstens einige errettet werden. Und merken Sie jetzt die Verfügung. Ich habe vorhin die Vision vorgelesen. Nicht, da geht es, wenn wir das Endzeitgeschehen sehen, nicht um die Massen, die auf einmal die Stadien füllen. Das wird Verführung sein. Es geht um die kleine Schar. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist die Pforte eng, der Weg ist schmal. Das wird uns beschrieben. Und Gott hat nie durch die Massenheilsgeschichte betrieben, sondern immer nur durch Einzelne. Abraham, Mose, Josua, Kaleb. Nur zwei von den 600.000, die auszogen, sind hineingekommen. Ist doch, und das sagt uns ja Paulus, ein Ernst, den wir zu beachten haben, eine Mahnung. Darum möchte ich Mut machen, dass wir auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und er ist dann treu. Er wird es vollführen. Nicht, dass wir von uns etwas erwarten, sondern einfach ihm vertrauen. Er bringt uns hindurch. Und da steht gar nichts Spektakuläres, was der Abraham getan hat. Sehen Sie, wenn heute gefordert wird, in ganz bestimmten Kreisen, in jeder Versammlung, müssen äußere Zeichen und Wunder geschehen, dann halte ich das für gefährlich. Das größere Wunder ist doch, wenn wir innerlich verändert werden. Wenn Sie anders aus dieser Stunde herausgehen, als Sie hineingegangen sind. Wenn Sie loskommen von den Bindungen des Ichs, von all dem, was uns an diese Welt kettet. Das ist Sieg und Triumph. Darum geht es doch, dass Gott am Zeichen und Wunder tun kann. Das erfahren wir auch immer wieder. Möchte Gott uns diesen Sinn schenken, dass wir so vor Gott bleiben, und hier und da lassen sich dann Menschen einzeln herauslösen. Das ist unsere Aufgabe. Und das geschieht primär im Gebet, im Wandel, auch im Wortzeugnis. Das ist nicht massenhaft. Da werden wir nicht alle falschen Methoden, die auch praktiziert werden, nehmen, um durch Pantomime und durch wer weiß was für ein Theater die Menschen zu gewinnen. Also wenn Sie mal Idea lesen, dann rate ich Ihnen, lesen Sie mal die letzte Nummer, was da beschrieben wird im Hinblick da auf so ein Clownspaar, was die alles machen, um Menschen zu Jesus zu führen. Also entschuldigen Sie, es mag gut motiviert sein, aber es ist menschlich-psychologisch, nicht? Die erstmal die Leute zum Lachen bringen wollen, die da ein Hokuspokus inszenieren und dann natürlich auch was von Jesus verkündigen. Entschuldigen Sie, ich kann da nicht mit, weil das Mischung ist. Wir wollen nicht verurteilen, wollen gnädig sein. Es wird noch manch einer, wie der Sodom, aus dem Feuer herauskommen. Und wenn es nachher in der großen Drangsal ist, auch da werden noch viele errettet, die dann, weil sie nicht in dieser gottgewollten Position standen, ihren Glauben mit dem Martyrium bezahlen müssen. Und sehen Sie, wenn hier der Gesetzlose da ist, der selbst nachher die Gesetze diktiert, 666, das ist die Summe von 1 bis 36, und 36 ist wieder 6 ins Quadrat, immer wieder der potenzierte Mensch, 6 ist die Zahl des Ichs, dann ist klar, wenn der nachher Politik, Wirtschaft, Religion beherrscht, dann kann keiner kaufen und verkaufen. All das bahnt sich ja an mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Ich will das nur andeuten. Die Computerisierung, die so zunimmt. Ich denke allerdings, wenn das den Höhepunkt erreicht, wird die Gemeinde nicht mehr da sein. Und nun, das in dem letzten Teil. Ich will Ihnen mal ein paar Gründe angeben, weshalb ich der Meinung bin, von der Schrift her, dass die Gemeinde vorher entrückt wird und das Aufhaltende ist. Über das Aufhalten ist viel spekuliert worden. Ich habe jetzt in Langensteinbach neulich darüber gesprochen und da sagte mir ein lieber Bruder, ich denke, das sind die zwei Zeugen. Ja, das sind die auch im Hinblick auf Israel. Die zwei Zeugen in der ersten Hälfte der Jahrwoche werden die Erweckung dort ermöglichen, überhaupt die Erweckung in Israel, die 144.000 herausgebiert. Die werden auch eine Entrückung als mannhafter Sohn erfahren. So sehe ich das, viele andere auch. Und dann erst, wenn die auch entrückt und versiegelt sind, kann die Katastrophe hereinbrechen. Hier bei Sodom und Gomorra konnte das Gericht nicht vorher sich vollziehen, ehe nicht Lot und die Angehörigen herausgelöst waren. Sie waren gewissermaßen das Aufhaltende vor der Katastrophe. Es gibt vielerlei Auslegungen, ich will nicht darauf hinweisen, selbst Böhmerle hat eine etwas Eigenartige gehabt. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ja, aber das spielt keine Rolle. Ich denke hier, dieser Vorgang macht uns das deutlich. Gott rettet die Seinen vor der Katastrophe und will nicht, dass wir in die gleichen Gerichte hineinkommen wie die Menschheit, die unbußfertig ist. Das müssen wir differenziert sehen. Weil Johannes schreibt, ich war im Geist am Tage des Herrn, muss sich alles, was dort in der Offenbarung abspielt, noch zukünftig sein. Es ist kein Sonntag, wie manche meinen. Das ist der bestimmte Tag des Zorns der Rache. Bruder Mut sagt, es sind zwei Tage, die auf zweimal dreieinhalb Jahre verkürzt werden. Nicht in der ersten Hälfte wird sich der Antichrist als der große Verführer darstellen. Selbstverständlich ist das kein Friedensreich da noch nicht. Es gibt da, ich habe es gestern angedeutet, ein Viertel der Zerstörung des Erdbodens, der Gewässer, ein Drittel, Entschuldigung. Finsternis wird auch eintreten. Das alles wird aber in der zweiten Hälfte noch komprimierter sein. Dann kommt das totale Gericht durch die Zornschale. Und vor diesem Zorn werden wir bewahrt. Wenn da im griechischen Eck steht, kann man auch sagen, aus, heraus. Aber alle anderen Zusammenhänge zeigen immer, man könnte übersetzen von. Und dieses Beispiel, denke ich, macht das klar. Und nun will ich noch ein paar Beispiele geben. Ich habe sie bestätigt gefunden, auch in einem Buch, das Jahrzehnte alt ist, das ich jetzt wieder von einem Bruder geschenkt bekam. Vielleicht hat jemand von Ihnen vor Jahrzehnten dieses Buch auch mal in die Hand bekommen. Es ist nicht mehr zu kriegen. Das feste prophetische Wort von einem Pastor Fünning. Ein Deutscher, der in Amerika vor Jahrzehnten die Ereignisse so vorausgesehen hat, wie sie kommen. Wenn er nun Braut und Gemeinde damals verwechselt hat, aber vom Wesen her völlig klar, Differenzierung Israel und die Gemeinde. Und der hat 32 biblische Beweise gegeben dafür, dass die Gemeinde nicht in die letzte Jahrwoche hineinkommt. Es hatte jetzt große Aufregung auch während der prophetischen Woche gegeben. Ein Bruder, der vor mir sprach, sagt, ach, das kann vorher sein, kann in der Mitte sein, kann selbst am Schluss sein. Und hat sogar seine Meinung damit begründet. Und ich, ohne zu wissen, dass er darüber sprach, habe da auch ein paar dieser Gründe angeführt. Und die möchte ich Ihnen nochmal geben. Davon hängt die Seligkeit nicht ab. Aber ich denke, Gott will uns auch seinen Willen offenbaren. Der erste Beweis steht ja in 1. Korinther 15, 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dieses Geheimnis ist etwas, was vorher nicht geoffenbart war. Dieses Geheimnis der Entrückung. Das kannten die Propheten nicht, als sie vom Tag des Herrn sprachen. Und wenn in 2. Thessalonicher 2 geschrieben steht, dass der Abfall und der Antichrist nicht vorher kommen, ehe dieser Tag des Herrn ist, dann verwechseln viele das mit der Parousie Jesu Christi. Da steht ja nicht, dass eben der Abfall oder der Antichrist, bevor Jesus wiederkommt, erscheinen muss. Nein, sondern bevor jener Tag der Rache, jener letzte grausige Tag in Erscheinung tritt. Das muss man sehen. Ist also dieses Geheimnis. Zweitens, und das habe ich hier schon angesprochen, ist wichtig, dass wir hier differenzieren. Und ich meine auch anhand dieser Geschichte von Sodom und Gomorra das deutlich herausgestellt haben. Viele lesen ja also, Jesus kommt nicht, es sei denn, das, was hier im Text geschrieben steht. Wir wollen es nochmal festhalten, es geht um den Tag des Herrn. Denn die Korinther, die Thessalonicher hätten ja dann die Wiederkunft verpasst, wenn die damaligen katastrophalen Verhältnisse, wie sie auch da waren, schon den Tag des Herrn signalisiert hätten. Und deswegen war ja große Unruhe auch da. Drittens, Römer 11, Vers 25. Ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, jetzt wiederum, dies Geheimnis, auf das ihr nicht stolz seid, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Wie lange denn? Bis die Fülle aus den Nationen eingeht. Also muss doch erst der Fülle Christus in Erscheinung treten, entrückt werden, ehe Gott mit Israel wieder Geschichte und Heilsgeschichte machen kann. Mit den 144.000 und nachher mit dem ganzen Volk. Also muss dieses Geheimnis vorher vollendet sein. Etwas Wunderbares, dass wir damit ja auch Israel diese Chance geben dürfen, dass es einmal zurechtkommt. Dann in dem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, 14 bis 17, da wird ganz klar differenziert. Da erzählt Petrus einmal, er hat ein Volk aus den Nationen heimgesucht, angenommen, zu seinem Namen gemacht. Nicht, das trifft also uns. Und dann heißt es, danach aber will ich wiederkommen und die Hütte Davids, die zerfallen ist und ihre Lücken, besser die Trümmer bauen, sie aufrichten. Und schließlich geht es noch darum, dass auch die ganzen Völker über Israel Gott zugeführt werden. Also da werden diese drei Schritte eindeutig genannt. Apostelgeschichte 15, 14 bis 17. Zuerst ein Volk Gottes, dann baut Gott die Hütte Davids, Israel also wieder auf und dann die Nationen. Das dürfen wir doch Gott sei Dank immer wieder erkennen. Und schließlich auch das Wort Jesu. Wer an ihn glaubt, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht in das Gericht. Sicher ist das letzte Gericht vor dem weißen Thron, aber damit werden wir in Verbindung mit der Stelle, die Martin, du schon gelesen hast, 1. Thessalonicher 5, 4 und 5, auch konfrontiert, nämlich, dass wir nicht in der Finsternis leben und der Tag des Herrn wie ein Dieb kommt. Wir sollen doch nicht wie ein Dieb überrascht werden. Das hängt mit dem Tag des Herrn zusammen. Wir leben als Kinder des Lichtes am Tage und sollen wachen und nüchtern sein. Ist doch etwas Wunderbares. Und schließlich, wenn es heißt, wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? auch die Engel richten werden. 1. Korinther 6, 2 und 3. Wenn wir einmal mit richten werden, selbst auch in der letzten Zeit mit dem Lamm einmal herrschen werden, wir sind ja mit ihm, das habe ich gestern Abend gesagt, schon das Haupt, dann müssen wir eigentlich, ehe die Braut, ja das Weib vollendet wird, schon selbst ohne Flecken und Runzeln dem Vater dargestellt sein. Und das wird sicher auch ein bisschen dauern, wenn Gott das auch innerhalb einer kurzen Zeit vollführen kann. Und dann wissen wir, dass die große Drangsal in Sonderheit für Israel ist und für die Abgefallenen, die ich vorhin beschrieben habe, in den anderen Ebenen, für die Nationen, aber nicht für die Gemeinde. Da gibt es eine Fülle von alttestamentlichen Stellen. Ich kann sie jetzt nicht alle lesen, aber wer das prophetische Wort kennt, möge die doch einmal nachschlagen. Das sind wunderbare Geheimnisse, und ich will es zum Schluss nochmal zusammenfassen, indem ich unterscheide zwischen dem Tag Jesu Christi, wenn er kommt in seiner Parousie zur Gemeinde, und dem Tag des Herrn für Israel. Ja? Der Tag, wir wollen es also festhalten, Jesu Christi ist für die Gemeinde der Tag des Herrn für Israel und die Nation. Am Tag Jesu Christi ruft der Herr die Seinen zu sich, und am Tag des Herrn kommt er mit Feuerflammen, wie es in der Offenbarung geschrieben steht. An dem Tag Jesu Christi kommt der Herr nur bis in die Luft, wo jetzt noch der Herrschaftsbereich Satans ist. Der muss dann übrigens dort verschwinden und wird dann auf die Erde gestürzt. Auch das ist ein Beweis noch dafür, nicht, dass wir die letzten Gerichtskatastrophen hier nicht erleben. Er kommt also zu uns dorthin und für Israel auf den Ölberg. Klar zu unterscheidende Parousien. Dann, er kommt unsichtbar zu uns, während er sichtbar für Israel und die Welt kommt. Wir erhalten einen verklärten Leib. Am Tage des Gerichts aber geht es um Katastrophen. Und wir dürfen dann vor dem Bema Christu auch einen Lohn empfangen. Und am Tag des Herrn geht es auch hier um einen Lohn, aber negativer Art in Form von Gerichten. Auch da müssen wir differenzieren. Und zum Schluss noch etwas Wunderbares. Das habe ich auch von lieben Brüdern erfahren und ich habe dem einmal in der Bibel nachsinnen dürfen. Wenn der helle Morgenstern aufgeht, dann geht er von vor der Sonne auf. Die Sonne der Gerechtigkeit ist für Israel. Und für uns ist der helle Morgenstern schon aufgegangen. Früher, als dann die Sonne der Gerechtigkeit in dem nächsten tausendjährigen Friedensreich leuchten wird. Das, liebe Brüder und Schwestern, waren einige der Gedanken, die ich einmal zusammengetragen habe im Hinblick auf unsere momentane Situation, die ernst ist, die aber uns nicht resignieren lässt, sondern wir sollen unsere Häupter erheben. Lasst uns in dem Geiste Abrahams wandeln. Die Verheißungen festhalten. Ich mache ihnen Mut. Wir sollen dienen und auf ihn warten. Unsere Erlösung naht sich. Das wollen wir mitnehmen. Durchblick, Aufblick. Und schließlich dürfen wir unsere Aufgabe als Gemeinde erkennen. In den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat, nach Epheser 2, Vers 10. Und nicht eigene Werke produzieren. Aus der Stille heraus im Dienst. Und soweit es noch geht, Menschen herausrufen. Ich habe im Augenblick so viele Gespräche, weil die Menschen alle fragend sind. Ich denke, das wird ihnen auch so gehen. Sie brauchen einen klaren, heilsgeschichtlichen Durchblick, Erkenntnisse der Prophetie. Wir müssen sagen, was sich da vollzieht, ist Teilerfüllung der Prophetie. Wir haben das ja eigentlich hier immer schon seit Jahrzehnten verkündigt. Gestern Abend sprach mich ein Bruder und sagte, ich bin Ihnen so dankbar, das hat der Bruder Geier schon vor 30, 40 Jahren auch so gesehen und gesagt. Nicht, das dürfen wir uns bestätigt wissen. Gott hat uns Brüder geschenkt, durch die ich auch bereichert wurde. Wir dürfen Gemeinschaft haben. Pflegen Sie die Gemeinschaft, suchen Sie das Wort und schauen Sie immer wieder auf den kommenden Herrn. Wir dürfen gewiss sein, der in uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen. Er lässt seine Gemeinde nicht. Wir sind in ihm gerecht und herrlich gemacht. Und er ist uns gemacht zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Er ist der Grund, die Grundlage dafür, dass wir als mit ihm schon Versetzte, dann auch, wenn er kommt, verwandelt werden. Das ist ein herrlicher Ausblick, den nehmen Sie mit. Freuen Sie sich am Herrn, trotz der immer mieser werdenden Zeit, der weiteren Katastrophen. Es ist schlimm, aber wir sollen den Blick aufwärts richten. Amen.